Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, hallo, auch von mir.
Egal, ob du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist, vielleicht den Abwasch machst, eine Runde spazieren gehst oder ja einfach nur einen ruhigen Moment für dich hast und neugierig auf einen frischen Gedankenanstoß bist, wir holen dich genau da ab, wo du gerade stehst.
Genau, mitten im Alltag.
Richtig. Weißt du, normalerweise wälzen wir für unsere detaillierten Betrachtungen ja gerne mal dicke Aktenordner, riesige Forschungsberichte oder
Seitenlange Artikel, oh ja.
absolut, um eben die komplexesten Zusammenhänge für dich herauszufiltern. In unserer modernen Welt werden wir ja tagtäglich mit Gigabytes an Informationen, endlosen Debatten und ständigen Nachrichtenströmen regelrecht überflutet. Aber heute ist unsere Mission eine völlig andere. Wir widmen uns einem extrem kompakten, aber inhaltlich absolut gewaltigen Text.
Ein Text, der in seiner enormen Kürze fast schon, ja, entwaffnend wirkt, würde ich sagen.
Das trifft es perfekt. Wir sprechen über ein kurzes Gedicht aus der Verschmiede, geschrieben von Horst Winkler. Und diese wenigen Zeilen, die haben es wirklich in sich und bilden im Grunde eine Art Mikroskop für unser alltägliches Miteinander.
Der eigentliche Kernpunkt an dieser Stelle ist ja die Tatsache, dass wir in unserer Gesellschaft so oft glauben, wir bräuchten unzählige Seiten, komplexe Theorien und stundenlange Vorträge, um so ein verzwicktes menschliches Verhalten zu erklären.
Ja.
Dabei reicht oft eine einzige, gestochene, scharfe Beobachtung, um den Nebel zu lichten. Und bevor wir gleich in den genauen Wortlaut des Textes eintauchen, möchte ich eine Frage in den Raum stellen. Eine Frage, die wir uns alle im Alltag wahrscheinlich schon unzählige Male gestellt haben.
Oh ja, definitiv.
Nämlich, warum ist es manchmal völlig unmöglich, mit klaren, logischen Argumenten zu jemandem durchzudringen? Wir alle kennen diese frustrierenden Situationen. Man steht da, die Faktenlage ist glasklar, die Beweise sind erdrückend, man hat schlichtweg recht und trotzdem prallt jedes noch so gute Argument an einer unsichtbaren Wand ab. Genau dieses Universelle, zutiefst menschliche Phänomen fangen diese vier kleinen Zeilen von Horst Winkler absolut präzise ein.
21 Worte. Wahnsinn, oder? Okay, lass uns das mal Stück für Stück aufdröseln. Wenn wir uns diese Anatomie der Sturheit ansehen, die hier gezeichnet wird, dann müssen wir direkt bei der ersten Zeile anfangen. Hat sich jemand fest verrannt? Das ist ein unheimlich starkes Bild, finde ich.
Absolut.
Für mich fühlt sich das so an, als würde jemand in einem riesigen, undurchsichtigen Heckenlabyrinth herumlaufen. Man biegt links ab, dann rechts, man wird immer schneller, weil man unbedingt den Ausgang finden will.
Und vielleicht auch, weil man anderen beweisen möchte, dass man den Weg kennt.
Ganz genau. Der Stolz spielt da voll mit rein und plötzlich steht man vor einer massiven Heckenwand. Sackgasse. Aber anstatt nun einfach innezuhalten, die Situation neu zu bewerten und zu sagen, okay, Fehler gemacht, ich drehe um und versuche einen anderen Weg, passiert etwas ganz anderes.
Man weigert sich beharrlich umzudrehen.
Richtig. Man starrt auf dieses Hindernis vor sich und redet sich mit aller Kraft ein, dass es genau hier weitergehen muss. Die kinetische Energie dieses anfänglichen Rennens endet in einer völligen statischen Blockade.
Dieses Labyrinthbild lässt sich wunderbar noch weiter auf die menschliche Psyche übertragen. Wenn wir uns das Wort verrannt sprachlich genauer ansehen, trägt es eine ganz besondere, fast schon tragische Dynamik in sich. Es gibt im Deutschen ja einen großen Unterschied zwischen sich verlaufen und sich verrennen.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Wer sich verläuft, tut das meist unabsichtlich. Man ist unaufmerksam, nimmt die falsche Abzweigung, merkt es irgendwann und fragt im besten Fall jemanden nach dem Weg. Es ist ein passiver, unschuldiger Fehler.
Ja, so ein Hups, falsch abgebogen Moment.
Genau. Sich verrennen hingegen impliziert eine aktive, oft sture Bewegung. Da ist ein anfänglicher Gedankengang, eine feste Überzeugung, die sich entwickelt hat. Man ist mit voller Absicht und hohem Tempo losgelaufen. Irgendwann wird aus diesem Tempo ein blinder Tunnelblick. Und dann fügt Winkler das entscheidende Wort fest hinzu.
Fest verrannt.
Ja. Das ist der präzise Moment, in dem jede geistige Flexibilität endet. Es ist, als würde nasser Beton, durch den man gerade noch warten konnte, plötzlich aushärten. Die Füße stecken im Boden.
Festmann wüsste den Weg zum Restaurant, ignoriert das Navi.
Oh ja, der Klassiker.
Und plötzlich steht man mitten im Nirgendwo auf einem Feldweg. Anstatt den Fehler zuzugeben, krallt man sich ans Lenkrad und behauptet, das sei eine geplante Abkürzung. Diese innere Anspannung, dieses krampfhafte Festhalten an der eigenen Behauptung, das ist genau dieses Festverrennen.
Mhm.
Und dieser ausgehärtete Beton führt uns eigentlich nahtlos zur zweiten Zeile des Gedichts, akzeptiert nur seine Sicht. Hier wird der innere Zustand beschrieben, der aus dieser Blockade resultiert. Wir sprechen hier nicht mehr nur darüber, dass jemand eine bloße Meinung hat. Eine starke, fundierte Meinung zu haben, ist ja absolut legitim und wichtig für jeden Diskurs.
Natürlich.
Aber der Text beschreibt hier die völlige hermetische Isolation in der eigenen Perspektive.
Der Begriff akzeptiert spielt hierbei die zentrale Rolle. Es ist kein passives Wahrnehmen, sondern eine hochgradig aktive Handlung. Es heißt im Text nicht, derjenige sieht oder erkennt nur seine Sicht, als wäre die Person einfach unwissend oder blind für andere Dinge. Es heißt akzeptiert. Das bedeutet, da wird durchaus etwas von außen herangetragen. Ein Argument, ein Hinweis, eine andere Perspektive klopft an die Tür. Aber an der Türschwelle steht ein mentaler Türsteher, der sagt, nein, das nehme ich nicht an, das passt nicht ins Konzept, ich akzeptiere ausschließlich mein eigenes vorgefertigtes Bild der Realität.
Krass, ja, ein mentaler Türsteher.
Das wirft unweigerlich die psychologische Frage auf, warum isolieren wir uns freiwillig in einer einzigen starren Sichtweise? Warum dieser enorme mentale Aufwand, alles andere abzuwehren?
Es muss eine Art Schutzmechanismus sein. Wenn man schon so viel Zeit, so viel Energie und vor allem so viel Stolz in eine bestimmte Überzeugung investiert hat, wenn man im Labyrinth schon so lange in die falsche Richtung gerannt ist, dann wäre das Umdrehen ein massiver Gesichtsverlust.
Richtig.
Es würde bedeuten, sich selbst und vielleicht auch anderen gegenüber eingestehen zu müssen, dass man falsch lag, dass die ganze Anstrengung umsonst war. Das ist für das menschliche Ego extrem schwer zu ertragen.
In der Psychologie spricht man hierbei von der Vermeidung kognitiver Dissonanz. Um das mal ganz einfach und greifbar für dich zu machen, kognitive Dissonanz ist dieses extrem unangenehme, fast schon schmerzhafte Gefühl, das in uns entsteht, wenn das, was wir fest glauben oder tun, plötzlich massiv im Widerspruch zu neuen, unbestreitbaren Informationen steht.
Also, wenn das eigene Weltbild anfängt zu wackeln.
Genau. Es ist wie eine schrille Alarmglocke im Gehirn, wenn das innere Weltbild Risse bekommt. Um diesen inneren Stress abzustellen und das emotionale Gleichgewicht wiederherzustellen, wählt das Gehirn auf den einfachsten, aber fatalsten Weg. Es baut dicke Verteidigungsmauern auf. Es akzeptiert nur noch die Informationen, die das eigene Weltbild stützen und bestätigen.
Und alles andere wird aussortiert.
Radikal aussortiert. Die Isolation ist also kein Zeichen von mangelnder Intelligenz, sondern ein hocheffektiver, fehlgeleiteter Selbstschutz des Egos.
Und das Schöne oder eher Erschreckende an dieser Beobachtung ist ja, dass wir das wirklich in allen erdenklichen Lebensbereichen beobachten können. Es geht hier nicht zwingend um die ganz großen weltpolitischen Debatten, auch wenn es dort natürlich offensichtlich ist. Es passiert genauso im Kleinen.
Jeden Tag.
Es passiert im Konferenzraum, wenn ein Kollege an einem Projektplan festhält, der längst gescheitert ist. Es passiert am Küchentisch, wenn man sich darüber streitet, wie man die Spülmaschine richtig einräumt. Wenn die Schotten im Kopf einmal dicht sind, dann sind sie dicht. Die Thematik an sich wird völlig irrelevant.
Ja.
Und hier, genau an dieser Stelle des Gedichts, tauchen wir in die dritte Zeile ein, die es linguistisch extrem in sich hat. Winkler schreibt, dringend durch zum Restverstand. Restverstand? Ich muss ehrlich sagen, ich liebe dieses Wort.
Es ist großartig.
Der Begriff ist so herrlich bissig und treffend gewählt. Es impliziert ja, dass der Verstand, die kognitive Leistungsfähigkeit, grundsätzlich noch existiert, aber eben nur noch als ein winziger Restbestand vorhanden ist.
Dieser implizierte Schwund des Geistes ist bei genauerer Betrachtung eine sehr tiefgründige Beobachtung. Wie schnell verkümmert der menschliche Geist, wenn er sich weigert, neue Informationen aufzunehmen? Man kann sich den Verstand hier wie einen Muskel oder einen Schwamm vorstellen. Ein Schwamm, der nicht regelmäßig in frisches Wasser getaucht wird, also mit neuen Perspektiven, Kritik und anderen Meinungen in Berührung kommt, der trocknet irgendwann aus.
Er wird hart und bröselig.
Er schrumpft zusammen, wird hart und unbeweglich, genau. Wenn ich, wie in der zweiten Zeile beschrieben, permanent alle äußeren Einflüsse blockiere, dann reduziere ich meine eigene geistige Kapazität unweigerlich auf einen Bruchteil. Es bleibt nur noch ein Restverstand übrig, der tief vergraben unter den Schutzmauern des eigenen Egos liegt. Und das Verb durchdringen beschreibt parallel dazu die immense Anstrengung der Außenwelt.
Mhm.
Es geht hier nicht mehr um ein entspanntes Gespräch oder einen lockeren Meinungsaustausch. Es geht um das mühsame, fast gewaltsame Durchbrechen einer massiven Barriere.
Man stellt sich förmlich vor, wie man mit einer geistigen Machete versucht, sich durch das dichte Gestrüpp dieses Labyrinths zu schlagen. Man wühlt sich durch Ausreden, durch Trotz, durch Stolz, nur um diesen winzigen, versteckten Kern des Restverstands irgendwie noch zu erreichen.
Ja, ein sehr passendes Bild.
Man ruft quasi in diesen inneren Bunker hinein. Hallo, ist da noch jemand? Denk doch mal eine Sekunde lang logisch nach. Es erfordert unglaublich viel Kraft von der Person, die versucht, von außen zu kommunizieren. Und das führt uns direkt zur vierten und letzten Zeile, die das ganze Dilemma auf einen Schlag auflöst und gleichzeitig das frustrierende Ende der Geschichte besiegelt. Auch die klarsten Fakten nicht.
Wenn wir diese Zeile mal in den historischen und gesellschaftlichen Kontext setzen, offenbart sich hier eine große Illusion, der wir oft erliegen. Seit der Epoche der Aufklärung glauben wir tief im Inneren an die absolute Macht der Ratio. Wir haben das romantische Ideal verinnerlicht, dass der Mensch ein durch und durch vernunftbegabtes Wesen ist.
Dass die Logik immer siegt.
Genau, wir gehen davon aus.
Wenn ein starkes, unumstößliches, logisch fehlerfreies Argument auf den Tisch gelegt wird, dann muss es automatisch gewinnen. Die Wahrheit muss sich durchsetzen, allein durch ihre Existenz. Aber Winkler entlarvt dieses Idealbild für diese spezifischen Zustände der Sturheit als reine Fiktion.
Das ist hart.
Wenn der Prozess des Sich-Verrennens einmal einen bestimmten kritischen Grad erreicht hat, wenn die kognitive Dissonanz zu bedrohlich wird, dann verlieren selbst unsere allerbesten, schärfsten Werkzeuge, nämlich die klarsten Fakten, jegliche Wirkung. Und genau das ist die Erfahrung, die wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer schon einmal gemacht hat. Du sitzt in einer hitzigen Diskussion. Du hast dich perfekt vorbereitet. Du hast alle Argumente auf deiner Seite. Die absolute Wahrheit liegt in Form von Statistiken, Belegen oder einfach purem, gesunden Menschenverstand glasklar auf dem Tisch. Du hast quasi das perfekte Excel-Spreadsheet der Realität dabei.
Das ultimative Datenblatt.
Genau. Es sind die allerklarsten Fakten, die man sich nur wünschen kann. Und trotzdem passiert absolut gar nichts. Die Fakten prallen ab, als würdest du Wattebällchen gegen eine Betonmauer werfen. Man erntet vielleicht ein leeres Nicken, ein unlogisches Ausweichen auf ein völlig anderes Thema oder im schlimmsten Fall pure, aggressive Ignoranz. Das ist eigentlich eine zutiefst erschütternde Erkenntnis, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Auch die klarsten Fakten nicht.
Diese Erkenntnis verschiebt den Fokus des Problems aber völlig. Es zeigt uns, dass das Problem in solchen festgefahrenen Situationen niemals bei den Fakten selbst liegt. Die Fakten sind völlig unschuldig. Sie sind korrekt, sie sind klar formuliert. Der Fehler liegt ausschließlich in der Empfangsbereitschaft.
Okay, das musst du genauer erklären.
Wenn die innere Tür zum Verstand verriegelt ist, weil das Ego den Raum bewacht, dann spielt es absolut keine Rolle, in welcher Form du die Realität präsentierst. Ein Fakt ist ein Werkzeug der Logik, aber Sturheit ist ein emotionaler Zustand. Du versuchst quasi, ein emotionales Schloss mit einem logischen Schlüssel zu öffnen.
Ah, verstehe.
Das kann rein mechanisch schon nicht funktionieren. Wir unterschätzen in unserer Kommunikation systematisch die emotionale Komponente der Informationsaufnahme. Wir denken linear, Fakt trifft auf Verstand, Verstand verarbeitet Fakt, Meinung ändert sich. Aber das Gedicht schiebt die Instanz der Akzeptanz dazwischen. Bevor der Fakt den Verstand überhaupt berühren darf, muss er durch diesen emotionalen Filter.
Das ist so, als würdest du versuchen, eine unglaublich wichtige, perfekt geschriebene E-Mail an eine Adresse zu schicken, die einen extrem restriktiven Spam-Filter vorgeschaltet hat. Du kannst diese E-Mail noch so schön formatieren, du kannst noch so viele unwiderlegbare Dokumente anhängen, sie kommt einfach niemals im Posteingang an. Du bekommst höchstens eine automatische Fehlmeldung zurück.
Ein fantastischer Vergleich.
Und was tun wir normalerweise in solchen Situationen? Anstatt zu erkennen, dass der Spamfilter das Problem ist, schreiben wir die E-Mail einfach nochmal.
Wir machen die Schrift größer, wir formulieren die Sätze lauter, wir hängen noch mehr Dokumente an und setzen ganz viele Ausrufezeichen in den Betreff.
Und wundern uns, warum wieder nichts passiert.
Das ist doch Wahnsinn. Wir verhalten uns in dem Moment, in dem wir mit reinen Fakten gegen eine Wand rennen, oft genauso unlogisch und stur wie die Person, die sich verrannt hat. Wir verrennen uns in unserem Glauben an die Fakten.
Dieser Mechanismus zwingt uns, wenn wir ihn ehrlich betrachten, auch dazu, unsere eigene Rolle in diesen alltäglichen Dynamiken kritisch zu hinterfragen. Das ist das Besondere an solchen komprimierten, zeitlosen Beobachtungen. Sie funktionieren immer wie ein Spiegel, in den man schauen muss.
Absolut.
Wenn wir Winklers Text lesen, ist unser erster Reflex natürlich an die anderen zu denken. An den sturen Onkel auf der Familienfeier, an den unbelehrbaren Kollegen im Büro, an Menschen, die wir auf Social Media beobachten. Aber die unbequeme Wahrheit ist doch, dass das menschliche Gehirn überall gleich funktioniert. Jeder von uns hat sich schon einmal in seinem Leben verrannt.
Da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein.
Jeder von uns hat schon einmal eine Diskussion geführt, in der wir tief drinnen gemerkt haben, dass wir auf dünnem Eis stehen, aber aus reinem Stolz nicht nachgeben wollten. Das zu erkennen, erfordert eine enorme emotionale Reife.
So, was bedeutet das alles für uns im Alltag? Wenn wir uns das Gedicht nach dieser tiefgehenden Analyse noch einmal als Ganzes vor Augen führen, ist es im Grunde genommen ein kompaktes Handbuch für den Umgang mit menschlicher Frustration.
Ja.
Man liest diese vier kurzen Zeilen und fühlt sich fast schon ein bisschen getröstet. Man merkt, okay, ich bin nicht allein mit dieser erschöpfenden Erfahrung. Es ist geradezu ein Naturgesetz der zwischenmenschlichen Kommunikation, das ab einem bestimmten Punkt der Sturheit die Logik aussetzt. Manche inneren Mauern sind einfach zu dick, zu sehr mit Stolz und Angst vor Gesichtsverlust verstärkt, als dass nackte Fakten sie noch durchdringen könnten.
Der praktische Wert dieser Erkenntnis für unseren Zuhörer ist immens. Wenn du das nächste Mal in einer hitzigen Diskussion steckst und aufmerksam beobachtest, dass dein Gegenüber alle Kriterien dieses Textes erfüllt, die Person hat sich in eine Sackgasse argumentiert, die Perspektive ist komplett verengt, der Zugang für Gegenargumente ist emotional blockiert, dann ist das bewusste Erkennen dieses Zustands bereits der wichtigste Schritt.
Weil man dann weiß, woran man ist.
Genau. Warum? Weil es dir unfassbar viel emotionale und mentale Energie spart. Wenn du verstehst und akzeptierst, dass Fakten, Zahlen und Logik in genau diesem Moment nicht als Schlüssel zum Restverstand deines Gegenübers funktionieren, dann kannst du aufhören, dich völlig sinnlos abzuarbeiten. Du kannst tief durchatmen, innerlich einen Schritt zurücktreten und dir bewusst sagen, das Scheitern dieses Gesprächs liegt jetzt gerade nicht an der Qualität meiner Argumente oder an meiner Unfähigkeit, die Dinge richtig zu erklären.
Sondern an der Mauer.
Es liegt schlichtweg an der Architektur der Schutzmauer, die mein Gegenüber gerade hochgezogen hat, um sich selbst zu schützen.
Das nimmt diesen immensen, belastenden Druck aus unseren täglichen Interaktionen. Man muss nicht jede Debatte gewinnen. Und vor allem kann man nicht jede Debatte mit rationalen Fakten gewinnen. Es ist völlig in Ordnung, ein Gespräch auch mal ruhen zu lassen, wenn man merkt, dass der Weg zum Verstand verbarrikadiert ist.
Das ist sehr befreiend.
Das ist die harte, aber eben auch extrem befreiende Wahrheit, die Horst Winkler auf nur 21 Worten so meisterhaft zusammengefasst hat. Es ist eine perfekte Erinnerung daran, immer wieder die eigene geistige Offenheit zu überprüfen, zu schauen, ob man nicht selbst gerade im Labyrinth feststeckt. Und gleichzeitig viel nachsichtiger mit der eigenen Frustration umzugehen, wenn man bei anderen auf puren Granit beißt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen detaillierten Analyse angekommen.
Die Zeit vergeht schnell.
Es ist immer wieder faszinierend, wie viel Tiefe in den kürzesten Texten stecken kann, wenn man bereit ist, genau hinzuschauen. Ein riesiges Dankeschön an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich mit uns auf diese sprachliche und psychologische Reise zu begeben. Wir wünschen dir noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal.
Bevor du jedoch wieder voll und ganz in deinen Alltag eintauchst, möchte ich dir noch einen finalen Gedankenanstoß mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der direkt dort ansetzt, wo unser heutiger Text endet. Wir haben nun ausführlich ergründet, dass die klarsten Fakten an dieser Barriere der Sturheit unwiderruflich scheitern. Wenn also, wie das Gedicht uns so treffend und schonungslos zeigt, selbst die absolut klarsten Fakten nicht mehr zum Restverstand durchdringen können, was dann? Wenn Logik nutzlos ist, welche Sprache müssen wir dann sprechen, um die Mauern derer einzureißen, die sich hoffnungslos verrannt haben?